Manipulation und Überzeugung. Was unterscheidet legitime Überzeugung von missbräuchlicher Manipulation? Auf den ersten Blick geht es in beiden Fällen darum, eine andere Person dazu zu bringen, eine bestimmte Ansicht oder ein bestimmtes Verhalten anzunehmen. Der entscheidende Unterschied liegt jedoch darin, wie dieser Einfluss ausgeübt wird und wie frei die betroffene Person am Ende in ihrer Entscheidung bleibt. Überzeugung beruht im Idealfall auf klaren Argumenten, überprüfbaren Fakten und der Achtung der Autonomie des Gegenübers. Manipulation hingegen zielt darauf ab, eben diese Autonomie zu untergraben oder aufzuheben, häufig durch Verzerrung, emotionale Erpressung oder Desinformation. Stellen wir uns ein Kontinuum vor, das von aufrichtiger, einfühlsamer Kommunikation bis hin zur schädlichsten Form der Manipulation reicht. Am positiven Ende ähnelt Überzeugung einem offenen Dialog, in dem Gründe ausgetauscht, Erfahrungen geteilt und gegenseitiges Verständnis angestrebt werden. Die andere Person behält jederzeit ihr eigenes Urteilsvermögen und kann widersprechen, ohne Konsequenzen fürchten zu müssen. Am negativen Pol steht die manipulativste Form der Einflussnahme, bei der man versucht, den Willen des Gegenübers zu kontrollieren, oftmals so raffiniert, dass das Opfer es gar nicht bemerkt. Typische Techniken sind Täuschung, emotionale Erpressung, das Zurückhalten von Informationen und psychischer Druck. Ein anschauliches Beispiel liefert die Werbung. Eine faire, legitime Werbekampagne stellt die Vorteile eines Produkts transparent dar. Sie zeigt echte Erfahrungsberichte, listet sachlich die Vorzüge auf und ermöglicht Preis- oder Qualitätsvergleiche, ohne die Realität zu verfälschen. Natürlich darf sie auf Emotionen eingehen, ohne jedoch irreführend zu sein. Manipulativer wird es, wenn Ängste geschürt werden. Wenn du diese Versicherung nicht abschließt, wird alles schiefgehen. Wenn die Vorzüge eines Produkts übertrieben dargestellt oder offensichtliche Unwahrheiten verbreitet werden, hier wird Druck ausgeübt, bis kaum noch Raum für eine besonnene Entscheidung bleibt. Betrachten wir dieses Spannungsfeld nun im persönlichen Beziehungsumfeld, wird es noch subtiler. In einer Liebesbeziehung könnte jemand versuchen, den Partner von einer Verhaltensänderung zu überzeugen. Geschieht das durch offene Argumente, Verständnis und Dialog, handelt es sich um legitime Überzeugungsarbeit. Andernfalls bedient man sich Aussagen wie, wenn du mich wirklich lieben würdest, würdest du dies tun. Verlass mich nicht, du würdest mich unglücklich machen, oder gar verfälscht man gemeinsam Erlebtes, damit der Partner sich schuldig oder verwirrt fühlt. In diesem Fall beraubt man den anderen seiner freien Entscheidung. Die Methode zielt darauf ab, die Selbstachtung des Gegenübers zu unterminieren, sodass er aus Angst oder Pflichtgefühl handelt, statt aus echter Überzeugung. Auch im Beruf kann es zahlreiche manipulative Methoden geben. Möchte zum Beispiel ein Vorgesetzter sein Team zu Überstunden drängen, kann er statt einer direkten, sachlich begründeten Bitte das Mittel der unterschwelligen Gruppennorm verwenden. Alle bleiben länger, das ist hier üblich. Oder er überhäuft die Mitarbeitenden mit Lob, um hinterher eine implizite Forderung zu stellen. Du bist mein wertvollster Mitarbeiter. Ich zähle auf dich, dass du die Berichte heute Abend noch fertigstellst. Aus Angst, das in sie gesetzte Vertrauen zu enttäuschen, fühlen sich Beschäftigte dann genötigt, zuzustimmen. Auf diese Weise werden offene Gegenargumente oder ein klares Kommas Nein praktisch unmöglich und die Angestellten verlieren allmählich ihre Verhandlungsposition. Hier zeigt sich, dass Autonomie das zentrale Kriterium ist. Bei einer fairen Überzeugung behält die betroffene Person stets die Möglichkeit, ohne Druck oder ungerechtfertigtes Schuldgefühl abzulehnen. Bei der Manipulation hingegen wird bewusst Verunsicherung geschürt oder es werden Schwachstellen ausgenutzt, damit man letztlich gegen den eigenen ursprünglichen Willen agiert, oft ohne es aktiv zu bemerken. Manipulative Taktiken sind bisweilen sehr feinfühlig, etwa das gezielte Auslassen wichtiger Fakten, vorsätzliches Schweigen in Schlüsselmomenten das Verzerren von Zusammenhängen. Wenn du das nicht tust, richtest du großen Schaden an und vieles mehr. Ein relevanter Aspekt ist, wie bewusst uns diese Beeinflussung wird. Viele Menschen glauben, zu klug für Manipulation zu sein. Doch gerade davon leben Manipulatoren. Sie greifen unsere Werte und Emotionen an, zum Beispiel Mitgefühl, Loyalität, das Bedürfnis nach Anerkennung oder das Gefühl, zu einer bestimmten Gruppe gehören zu wollen. Mit geschickten Methoden bringen sie uns dazu, Dinge zu tun, die wir im kühlen, eigenständigen Denken vielleicht ablehnen würden. Und nicht selten verleitet uns unser Stolz dazu, uns einzureden, wir seien keinesfalls manipuliert worden, denn dies einzugestehen hieße, eigene psychologische Schutzmauern als durchlässig anzuerkennen. Ein aktuelles Beispiel sind die gefühlsbetonten Werbeanzeigen in sozialen Medien. Sobald uns eine Botschaft direkt in unseren Sorgen oder Wünschen abholt, möglicherweise gestützt durch unsere Browser-Historie oder Kaufdaten, neigen wir rasch dazu zu glauben, dieses Produkt oder Angebot sei genau das, was wir dringend brauchen. Faktische Informationen vermischen sich mit emotionaler Übersteigerung und so verwischt die Grenze zwischen einem realen und einem künstlich erzeugten Bedürfnis. Am Ende kaufen oder begehren wir Dinge, die objektiv gesehen gar nicht so wichtig für uns sind. Um unsere Entscheidungsfreiheit zu wahren, ist es daher unverzichtbar, kritisches Denken zu üben und einen wachsamen Blick auf unsere spontanen Reaktionen zu werfen. Wir können uns fragen, handle ich hier aus eigener Überzeugung oder fühle ich mich unter Druck gesetzt oder schuldig? Welche Mittel setzt die andere Person ein, um mich auf ihre Seite zu ziehen? Wer sich solche Fragen stellt, schützt sich besser vor aggressiver Manipulation und erkennt frühzeitig die Alarmsignale. Manchmal geschieht Manipulation auch ohne böse Absicht. Manche Menschen greifen unbewusst zu manipulativen Mitteln, weil sie offene Konflikte scheuen oder nicht gelernt haben, direkte Bitten zu formulieren. Wird ein solcher Umgang jedoch zur Gewohnheit oder soll er einseitige Kontrolle sichern, entwickeln sich schnell ungesunde, toxische Beziehungen. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass legitime Überzeugung auf Transparenz, Respekt und Redlichkeit beruht, während Manipulation auf Täuschung und Druck setzt. Die Fähigkeit, das eine vom anderen zu unterscheiden, ist entscheidend für gesunde zwischenmenschliche Beziehungen und unsere bewusste Autonomie. Wenn wir früh erkennen, wann wir manipuliert werden, können wir Grenzen ziehen und unsere Bedürfnisse besser verteidigen. So bleiben wir frei von der Beeinflussung jener, die, bewusst oder unbewusst, unsere Freiheit untergraben wollen. Gaslighting. Unter den subtilsten und zugleich schädlichsten Taktiken der sogenannten dunklen Psychologie ragt Gaslighting, Licht aus Gas, besonders hervor, weil es das Selbstvertrauen einer Person komplett untergraben kann. Worum geht es dabei konkret? Es handelt sich um eine psychologische Manipulationstechnik, bei der der Angreifer, etwa durch ständige Leugnung von Tatsachen, das Verzerren der Wirklichkeit oder das systematische Säen von Zweifeln, die betroffene Person dazu bringt, an ihren eigenen Wahrnehmungen, Erinnerungen und sogar an ihrem Verstand zu zweifeln. Der Begriff stammt aus dem Theaterstück und späteren Film Gaslight, in dem ein Ehemann die Gaslampen im Haus minimal verändert und zugleich behauptet, seine Frau bilde sich die Schwankungen nur ein. Dadurch gerät sie in den Glauben, den Verstand zu verlieren. Auch wenn das nach einem literarischen Kunstgriff klingt, ist Gaslighting in Wirklichkeit leider erschreckend häufig in missbräuchlichen Partnerschaften, toxischen Familienkonstellationen oder autoritären Arbeitsumgebungen anzutreffen. Warum ist diese Form der Manipulation so zerstörerisch? Anders als viele andere Methoden zielt Gaslighting nicht nur darauf ab, eine bestimmte Entscheidung zu beeinflussen, etwa etwas zu kaufen oder in einer konkreten Situation nachzugeben, sondern greift die mentale Stabilität der Person an. Wer an den eigenen Erinnerungen, bist du sicher, dass das so passiert ist? Oder Gefühlen, Du übertreibst, es gibt keinen Grund, so zu reagieren. Zweifelt steht auf unsicherem Grund. Derart verunsichert fällt es viel schwerer, dem eigenen Urteilsvermögen zu vertrauen. Dadurch gewinnt die manipulative Person immer mehr Kontrolle, weil sie ihr Gegenüber davon überzeugt, nicht fähig zu sein, die Realität korrekt zu beurteilen. Besonders oft wird Gaslighting in Zusammenhang mit missbräuchlichen Paarbeziehungen diskutiert. Ein Partner könnte konsequent Erzählungen des anderen in Zweifel ziehen, frühere Gespräche verdrehen, ich habe das nie gesagt, du bildest dir das ein, oder gerechtfertigte Gefühlsreaktionen herabsetzen. Du wirst hysterisch, es gibt keinen Grund zu weinen. Schritt für Schritt verliert die betroffene Person das Vertrauen in ihre Wahrnehmung und sieht sich letztlich genötigt, die Sichtweise des Aggressors zu übernehmen. So festigt der Täter seine Kontrolle, während das Opfer verwirrt ist und nicht mehr klar zwischen Realität und Manipulation unterscheiden kann. Aber nicht nur in Liebesbeziehungen taucht dieses Phänomen auf. Auch Familien können Schauplatz von Gaslighting sein. Eltern könnten beispielsweise die Gefühle ihres Kindes leugnen. Du bist nicht traurig, du tust nur so. Geschwister könnten fortwährend die Wahrnehmungen eines anderen ins Lächerliche ziehen. Oder Familienmitglieder könnten die Darstellung vergangener Ereignisse zu Ungunsten einer Person verfälschen, um sie für etwas verantwortlich zu machen, das sie gar nicht verursacht hat. Ebenso kann es am Arbeitsplatz vorkommen, etwa wenn ein Vorgesetzter oder Kollege die Gedächtnisleistung oder Kompetenz einer anderen Person systematisch in Frage stellt. Bist du sicher, dass wir das nicht besprochen haben? Ich glaube, du hast es nur vergessen, um sie zu diskreditieren oder sich Vorteile zu verschaffen. Woran erkennt man Gaslighting? Ein erstes Warnsignal ist das anhaltende Gefühl, im Unrecht zu sein oder abgeschnitten von der eigenen Wahrnehmung, selbst in Bereichen, in denen man sich vorher sicher fühlte. Man greift öfter auf Bestätigungen von anderen zurück, weil man den eigenen Erinnerungen oder Urteilen misstraut. Typisch ist, dass der Gaslighter Fakten hartnäckig leugnet, Gefühle des anderen als übertrieben abtut, du bist viel zu sensibel und ein herablassendes Verhalten zeigt, bei dem das Opfer unreif oder hysterisch gemacht wird. Ein weiterer Hinweis ist die Tendenz zur Isolation. Im Zuge des Gaslighting sorgt die manipulierende Person dafür, dass das Opfer auch Freunden und Familie misstraut, sodass es sich zunehmend in den vom Manipulator geschaffenen Mikrokosmos zurückzieht. Um die eigene mentale Gesundheit zu schützen, ist es wichtig, solche Anzeichen möglichst früh zu erkennen und den Kreislauf zu durchbrechen. Oft dauert es Monate oder gar Jahre, bis Betroffene überhaupt realisieren, dass sie manipuliert werden, denn Gaslighting wird schrittweise aufgebaut. Umso entscheidender ist es, seinem Bauchgefühl zu vertrauen. Fühlt man sich wie in einem endlosen Paradox, in dem nichts mehr zusammenpasst und man ständig an sich selbst zweifelt, sollte man das Gespräch mit Vertrauenspersonen suchen und konkrete Situationen schildern. Der Abgleich eigener Erlebnisse mit den Wahrnehmungen Außenstehender hilft dabei, zwischen echtem Geschehen und manipulativer Verzerrung zu unterscheiden. Darüber hinaus kann professionelle Unterstützung von Psychologen oder Therapeuten entscheidend sein, um die Manipulation aufzudecken und das Vertrauen in die eigene Wahrnehmung zurückzugewinnen. Eine besondere Schwierigkeit besteht darin, dass man emotional oft stark an die Person gebunden ist, die das Gaslighting betreibt, ob es sich um den Partner, ein Familienmitglied oder den Chef handelt. Dieser emotionale Kontext macht es schwer zu erkennen, was vor sich geht, und noch schwieriger, klare Grenzen zu ziehen oder sich ganz zu lösen. Aber sobald einem auffällt, dass die eigene Realität systematisch abgestritten wird oder man sich ständig unberechenbar und unsicher fühlt, ist dies ein wichtiger Schritt in Richtung Befreiung. Es geht darum zu verstehen, dass die eigene Wahrnehmung nicht verrückt ist, sondern dass jemand ganz bewusst oder unbewusst Verwirrung stiftet, um Kontrolle auszuüben. Letztlich zählt Gaslighting zu den tückischsten Manipulationsmethoden überhaupt, weil es die Selbstsicherheit in den Grundfesten erschüttern kann. Hinter jeder Gaslighting-Aktion steckt das Bestreben, die komplette Deutungshoheit über die Weltwahrnehmung des Opfers zu erlangen. Wer diese Mechanismen erkennt und rechtzeitig Grenzen zieht, kann seinen gesunden Menschenverstand und seine seelische Unversehrtheit bewahren und sich von destruktiven Beziehungen oder Umgebungen lösen, die das Vertrauen in die eigene Wahrnehmung unterminieren. Narzissmus und dunkle Persönlichkeitszüge. Der Begriff Narzissmus wird häufig benutzt, um jemanden zu beschreiben, der sich selbst über alles stellt. Aus psychologischer Sicht beinhaltet er jedoch weit mehr als ein bloßes Geltungsbedürfnis. Worin besteht echter Narzissmus? Er äußert sich in einer übersteigerten Selbstbewunderung, in dem festen Glauben an die eigene Großartigkeit und in dem ständigen Bedürfnis nach Lob und Anerkennung. Anders als eine gesunde Selbstliebe, die sich durch ein ausgewogenes Bild eigener Stärken und Schwächen auszeichnet, basiert Narzissmus auf einem verzerrten Selbstkonzept, als stünde man über allen anderen und verdiene eine Sonderbehandlung. Dieses Muster geht oft einher mit überzogenen Ansprüchen, Ablehnung jeder Kritik und, vor allem, geringer Empathie gegenüber den Bedürfnissen oder Gefühlen anderer. Für die narzisstische Person wird die externe Bestätigung zu einer Art Brennstoff, der ihr Ego am Laufen hält. Bleibt diese Bestätigung aus, reagiert sie häufig mit Ärger, Groll oder manipulativen Versuchen, um das vermeintliche Anrecht auf Bewunderung wiederherzustellen. In der sogenannten dunklen Triade der Psychologie wird Narzissmus neben Machiavellismus und Psychopathie verortet. Diese drei Merkmale haben gemein, dass sie Beziehungen meist als Mittel zum Zweck betrachten und ein deutliches Empathiedefizit aufweisen, unterscheiden sich jedoch in ihren Schwerpunkten. Narzissmus steht für Selbstverherrlichung, das Bedürfnis nach Beifall und die Überzeugung, dauernde Sonderbehandlung zu verdienen. Machiavellismus zeichnet sich durch strategische Manipulation aus, bei der die Überzeugung vorherrscht, der Zweck heilige die Mittel, ungeachtet moralischer Bedenken. Psychopathie kennzeichnet sich durch emotionale Kälte, mangelndes Schuldbewusstsein sowie eine gewisse Impulsivität, die in riskanten oder aggressiven Handlungen münden kann. Wie zeigt sich Narzissmus im Alltag? Auf den ersten Blick können Menschen mit narzisstischen Zügen sehr charmant, charismatisch und selbstbewusst wirken. Sie sprechen mit Nachdruck über ihre Erfolge und vermitteln ein Bild von Erfolg und Sicherheit. Mit der Zeit jedoch wird deutlich, dass sie kaum Kritik vertragen und nahezu ununterbrochen im Mittelpunkt stehen wollen. Ein narzisstisch veranlagter Vorgesetzter im Arbeitsumfeld etwa neigt dazu, die Lorbeeren für gemeinsame Erfolge selbst einzuheimsen und bei Fehlern die Verantwortung anderen zuzuschieben. Zeigt jemand Widerspruch, empfindet er das rasch als persönlichen Angriff. In zwischenmenschlichen Beziehungen, ob Partnerschaft, Freundschaft oder Familie, kann Narzissmus besonders deutlich hervortreten. Anfangs wird das Gegenüber oft idealisiert, mit großer Aufmerksamkeit bedacht, um die ersehnte Bewunderung zu bekommen. Doch sobald die Dinge nicht mehr um die eigene Person kreisen oder die Bewunderung abnimmt, kann die Stimmung dramatisch umschlagen. Gleichgültigkeit, Manipulation, Verachtung oder Vorwürfe treten an die Stelle der anfänglichen Zuwendung. In solchen Situationen ignoriert der Narzisst nicht nur die Bedürfnisse anderer, sondern reagiert gereizt, wenn jemand emotionale Gegenseitigkeit einfordert. Oft wird Narzissmus mit hoher Selbstachtung verwechselt. Doch hier liegt eine wichtige Unterscheidung. Ein gesunder Selbstwert lässt Menschen ihre Stärken kennen, ohne andere herabzusetzen oder sie als Ego-Nachschub zu missbrauchen. Wer narzisstisch veranlagt ist, braucht dagegen dauerhafte Schmeichelei und zeigt sich feindselig, wenn diese ausbleibt. Zudem ist echter Selbstrespekt offen für konstruktive Kritik, während der Narzisst schon bei der kleinsten Bemerkung eine Bedrohung seiner vermeintlichen Unantastbarkeit spürt und mit Streit reagieren kann. Ein weiterer Hinweis ist die geringe Frustrationstoleranz. Bekommt eine narzisstische Person nicht die gewünschte Aufmerksamkeit oder sieht sie andere im Rampenlicht, folgen oft übertriebene Ärger oder manipulative Manöver, etwa das Herabsetzen fremder Leistungen oder das ablenkende Lenken der Unterhaltung auf die eigenen Verdienste. Das kann zu Zerwürfnissen in Teams führen, da der Narzisst gemeinsame Erfolge oder Bescheidenheit nicht schätzt. Seine primäre Maxime bleibt das eigene Glänzen, ungeachtet gemeinsamer Ziele. Zudem gibt es verschiedene Ausprägungen von Narzissmus. Manche Menschen weisen nur leichte Züge auf. Sie haben ein gewisses Geltungsbedürfnis und suchen Anerkennung, ohne dabei all ihre Beziehungen zu dominieren. Andere dagegen erfüllen die Kriterien einer narzisstischen Persönlichkeitsstörung, was starke soziale Probleme und andauernde Konflikte nach sich zieht. In den meisten Fällen reicht es nicht bis zur klinischen Diagnose, doch können narzisstische Verhaltensmuster bereits so gravierend sein, dass das Zusammenleben schwierig und für das Umfeld belastend wird. Wo Narzissmus auftritt, sind emotionale Manipulationsversuche oft nicht fern. Dazu zählen das Auslösen von Schuldgefühlen, das Verschieben eigener Fehler auf andere oder das ständige Einfordern von Aufmerksamkeit unter dramatischen Vorwänden: Wenn du nicht zu mir hältst, verrätst du mich. Für diejenigen, die mit einer narzisstischen Person zu tun haben, ist es wichtig, die Zeichen zu erkennen und klare Grenzen zu setzen, um nicht in die von Narzissten oft errichteten Dynamiken hineingezogen zu werden. Entschlossen zu vermitteln, dass auch andere Sichtweisen und Bedürfnisse zählen, kann helfen, den Anspruch des Narzissten zu relativieren, wenngleich dies häufig auf Widerstand stößt. Die Beschäftigung mit Narzissmus im Kontext der dunklen Psychologie führt uns vor Augen, wie fragil das Streben nach Bestätigung sein kann, wenn es nicht auf einem realistischen Selbstbild fußt. Insofern kann es nicht nur helfen, Narzissmus bei anderen zu erkennen, sondern auch das eigene Verhältnis zu Lob- und Statusfragen zu hinterfragen. Ziel ist es, eine innere Festigkeit zu entwickeln, die nicht von dauerhaftem Applaus oder fremder Zustimmung abhängt, sondern auf Respekt und Empathie basiert, sowohl für andere als auch für sich selbst. Psychopathie und Machiavellismus. In der Erforschung dunkler Persönlichkeitszüge nehmen Psychopathie und Machiavellismus einen herausragenden Platz ein, da beide eng mit Manipulation, mangelnder Empathie und einer Sicht auf andere Menschen als bloße Werkzeuge verknüpft sind. Dennoch zeichnen sie sich durch jeweils eigene Nuancen aus, die sie einerseits unterscheiden und andererseits, wenn sie in derselben Person zusammentreffen, in beunruhigender Weise ergänzen können. Psychopathie wird häufig mit dem Klischeebild eines gewalttätigen Kriminellen oder Serienmörders verknüpft. Zwar haben spektakuläre Extremfälle in Film und Literatur zur Popularisierung des Begriffs beigetragen, doch in Wirklichkeit umfasst Psychopathie ein Spektrum an Merkmalen wie emotionale Kälte, Mangel an Reue und die Unfähigkeit, Mitgefühl zu empfinden. Viele Menschen mit hohen psychopathischen Anteilen sind in der Gesellschaft voll handlungsfähig und zeigen nach außen hin sogar ein gewisses Maß an oberflächlicher Normalität. Nicht selten wirken sie charismatisch und vermögen, Wärme oder Interesse bloß vorzutäuschen, wenn es ihnen nützt. Im Berufsleben spricht man manchmal vom Corporate Psychopath, also einer Person, die zwar nicht unbedingt strafrechtliche Grenzen überschreitet, jedoch hochgradig destruktives Verhalten gegenüber Kollegen oder Untergebenen an den Tag legt. So treffen sie Entscheidungen, ohne den emotionalen Schaden für andere zu bedenken, lügen und täuschen oder entlassen Mitarbeiter ohne Skrupel, sofern es dem persönlichen Aufstieg oder der Machterhaltung dient. Da sie kaum Gewissensbisse empfinden, können sie aggressiv, oft verdeckt vorgehen, ohne von moralischen Bedenken gebremst zu werden. Das führt häufig zu einem vergifteten Betriebsklima, mangelndem Vertrauen und anhaltender Anspannung im Team. Machiavellismus hingegen konzentriert sich auf die Überzeugung, der Zweck heilige die Mittel und die Bereitschaft, andere Menschen zu manipulieren, um persönliche Vorteile zu erlangen. Abgeleitet vom Renaissance-Denker Niccolò Machiavelli beschreibt der Ausdruck ein strategisches Verhältnis zu Mitmenschen, bei dem jede Interaktion daran gemessen wird, ob sie Gewinn oder Schaden bringt. Anders als Psychopathie bedeutet Machiavellismus nicht zwingend, gefühllos zu sein. Gefühle werden vielmehr als ein weiterer Faktor angesehen, den es zu kalkulieren gilt. Man zeigt sich empathisch oder verständnisvoll, falls dies nützlich ist. Wirkt es besser, distanziert oder autoritär aufzutreten, tut man auch das. Entscheidend ist stets, welche Strategie den eigenen Erfolg maximiert. Wer stark machiavellistische Züge aufweist, handelt in der Regel vorsichtig und berechnend. Er wählt Worte und Gesten sehr bedacht, um seine Ziele zu erreichen. Vielleicht gibt er sich gegenüber einem Kollegen freundlich, nur um Informationen zu sammeln, die er später gegen ihn verwenden kann, sei es, indem er ihn bei Vorgesetzten schlecht dastehen lässt oder sich selbst einen Vorteil verschafft. All dies muss nicht illegal sein, sondern bewegt sich in einer moralischen Grauzone, die der Vertrauensbildung und dem Teamgeist jedoch massiv schadet. Trifft nun Psychopathie auf Machiavellismus, kann sich ein noch komplexeres Bild ergeben. Solch eine Person vereint emotionale Kälte und Skrupellosigkeit mit taktisch-strategischem Denken und raffiniertem Einfluss. Im Wettbewerb mag das auf den ersten Blick erfolgreich erscheinen, da moralische oder emotionale Hemmungen kaum existieren. Langfristig zerstören diese Eigenschaften allerdings meist das Vertrauensfundament in ihrem Umfeld, was zu Konflikten, Demotivation und Fluktuation in Unternehmen oder zu beziehungszerstörenden Intrigen führt. Dabei ist zu beachten, dass nicht alle Menschen mit psychopathischen oder machiavellistischen Zügen kriminell werden oder für alle sichtbar Schaden anrichten. Manche weisen diese Merkmale nur in milderer Form auf und sind vielleicht nur extrem gefühllos oder pragmatisch, ohne zwangsläufig rechtliche Grenzen zu überschreiten. Dennoch können sie auch so bereits toxische Umgebungen schaffen. Es genügt oft, dass eine Person ihre eigenen Interessen rigoros über ethische Bedenken stellt und damit im sozialen Kreis Unfrieden sowie Misstrauen sät. Für diejenigen, die mit solchen Charakteren zu tun haben, ist es wichtig, Hinweise auf Manipulation zu erkennen. Extrem kontrollierte Kommunikation, Widersprüche zwischen Gesagtem und Gelebtem, Kälte gegenüber Leid oder Probleme anderer, eine ausgeprägte Fähigkeit, situativ die Rolle zu wechseln, ohne Reue zu zeigen. In solchen Fällen empfiehlt es sich, klare Grenzen zu definieren und wichtige persönliche Informationen nicht leichtfertig zu teilen. Gleichzeitig ist die Unterstützung durch Kollegen, Freunde oder Angehörige von großer Bedeutung, sowohl zum Schutz vor möglichen Attacken als auch, um gemeinsame Gegenstrategien zu entwickeln. Letztlich öffnet uns das Wissen um Psychopathie und Machiavellismus die Augen dafür, wie manche Personen praktisch jenseits moralischer oder emotionaler Erwägungen agieren können. Ihr extremer Pragmatismus, fehlendes Schuldbewusstsein und Hang zum Täuschen machen sie potenziell gefährlich, wenn auch nicht immer strafbar. Wachsamkeit ist gefragt, um nicht in Strukturen verstrickt zu werden, in denen Manipulation und Gleichgültigkeit vorherrschen, denn die Kosten, die solche Konstellationen in Form von Stress, Konflikten und emotionaler Abnutzung verursachen, sind oft enorm hoch. Verzerrungen und mentale Fallen. So leistungsfähig unser Gehirn auch bei der Verarbeitung von Informationen ist, so ist es doch nicht frei von Denkabkürzungen und systematischen Verzerrungen, die zu Fehleinschätzungen führen können. Diese sogenannten kognitiven Verzerrungen entstehen aus der Notwendigkeit, die Flut an täglichen Reizen schnell zu verarbeiten. Gleichzeitig machen sie uns jedoch anfällig für Manipulationstaktiken, die genau diese Schwachstellen ausnutzen. Viele Methoden der sogenannten dunklen Psychologie basieren darauf, diese Denkfehler gezielt zu verstärken und uns unbemerkt in bestimmte Entscheidungen oder Wahrnehmungen zu lenken. Ein besonders bekannter Denkfehler ist der Bestätigungsfehler, Confirmation Bias. Wir neigen dazu, Informationen so zu suchen, zu interpretieren und abzuspeichern, dass sie unsere vorgefassten Ansichten bestätigen. Und wie wird das in der Manipulation genutzt? In der Werbung etwa wählt man gezielt Daten aus, die das Produkt als optimale Lösung präsentieren. Vor allem dann, wenn ein potenzieller Käufer ohnehin schon eine entsprechende Vorliebe oder ein Bedürfnis verspürt. Werden nur jene Fakten gezeigt, die unsere bestehende Erwartung bedienen, fehlt uns oft der Anreiz, die dargebotene Geschichte kritisch zu hinterfragen. Ähnlich läuft es in zwischenmenschlichen Beziehungen. Ein Manipulator kann gezielt jene Vorfälle hervorheben, welche die Schuld oder Unfähigkeit der anderen Person belegen, sodass diese sich gezwungen sieht, dem Willen des Manipulators nachzugeben. Ein weiterer verbreiteter Effekt ist der sogenannte Halo-Effekt. Ein einzelner positiver oder negativer Eindruck, etwa das sympathische Auftreten einer Person, überstrahlt alle anderen Eigenschaften, die wir mit dieser Person verbinden. Denken wir an eine politische Rede. Hat der Redner eine angenehme Stimme, tritt souverän auf und kann ein paar Erfolge aufweisen, so neigen wir dazu, gleich sein gesamtes Programm als überzeugend zu bewerten, ohne es gründlich zu hinterfragen. Im Marketing wählt man deshalb gerne Prominente mit makellosem Image, um ein Produkt zu bewerben. Ihr Glanz soll sich auf die Ware übertragen, auch wenn beides objektiv nichts miteinander zu tun hat. Im Marketing finden wir auch Strategien wie den sozialen Beweis, Social Proof. Dabei wird suggeriert, alle würden ein bestimmtes Produkt kaufen oder befürworten, was dann unseren Konformitätsbias anspricht. Wer etwa unzählige positive Bewertungen sieht oder eine scheinbar riesige Anzahl von Käufern wahrnimmt, schließt sich möglicherweise impulsiv an. Das kann durchaus ehrliche Hintergründe haben, lässt sich aber auch manipulieren, etwa durch gefälschte Zahlen oder einseitige Darstellungen. In der Politik setzt man auf emotionale Appelle, auf die Wiederholung eingängiger Slogans. Unser Gehirn sucht Kohärenz und greift nur ungern zu umfangreicher Analyse, besonders wenn eine Aussage gut zu unseren Gefühlen passt. So wird gern ein Wir-gegen-Sie-Narrativ verbreitet, um Loyalität zu fördern, während komplexe Sachverhalte oder fehlende Argumente geschickt unter den Teppich gekehrt werden. In persönlicheren Beziehungen kann jemand mit manipulativen Absichten den Anker-Effekt nutzen, indem er ein extrem hohes oder niedriges Einstiegsangebot macht und so die Verhandlungen in seinem Sinne beeinflusst. Oder man profitiert vom Autoritätsbias, indem man sich als Experte inszeniert und darauf vertraut, dass andere diese Meinung nicht mehr in Frage stellen. Solche Fallen sind nicht zwangsläufig illegal, können aber dazu führen, dass unsere Freiheit zur eigenen Urteilsbildung untergraben und unser Blick auf die Wirklichkeit verzerrt wird. Wie kann man sich schützen? Ein wachsames Bewusstsein für diese Denkfehler ist eine Form der Selbstverteidigung. Das heißt nicht, alles pauschal abzulehnen oder zu misstrauen, sondern zu erkennen, dass unser Gehirn kohärente Erzählungen bevorzugt, Dissonanz vermeidet, gerne der Mehrheit folgt und sich Autoritäten anschließt. Kritisches Denken bedeutet daher, sich zu fragen, welche Informationen blende ich aus, weil sie nicht in mein vorhandenes Weltbild passen? Schätze ich jemanden wirklich objektiv ein oder bin ich vom Halo-Effekt geblendet? Bewerte ich bei Personen, die ich mag, Fehler vielleicht weniger streng als bei jenen, die ich nicht mag? Solche inneren Fragen helfen, Manipulationsversuchen den Boden zu entziehen. Über Marketing und Politik hinaus sind diese Verzerrungen Teil unseres Alltags. Selbst im Austausch mit Freunden oder der Familie neigen wir dazu, ein Argument abzuwerten, nur weil die Person es in der Vergangenheit falsch gemacht hat, Bestätigungsfehler. Oder wir überschätzen jemanden, weil er uns besonders sympathisch ist, Halo-Effekt. Deshalb ist Selbstreflexion so bedeutsam. Egal wie rational wir uns fühlen, wir sind nie frei von systematischen Verzerrungen und genau das öffnet manipulativen Methoden Tür und Tor. Zusammengefasst, wer um die typischen Denkfehler und mentalen Fallen weiß, kann sich nicht nur vor äußeren Beeinflussungsversuchen schützen, sondern auch die eigenen Entscheidungen und Perspektiven hinterfragen. Es lohnt sich, regelmäßig zu üben, Informationen zu überprüfen, verschiedene Quellen zu vergleichen und die eigenen Reaktionen auf bestimmte Reize zu beobachten. Nur so bleibt man weitgehend frei und handelt bewusster, anstatt sich unbemerkt von jenen leiten zu lassen, die unsere kognitiven Abkürzungen für ihre Zwecke ausnutzen. Grenzen zwischen Überzeugung und Kontrolle. Im Alltag ist es ganz normal, andere von etwas zu überzeugen. Wir möchten vielleicht, dass ein Freund ein gesundes Verhalten annimmt, ein Familienmitglied einer bestimmten Entscheidung zustimmt oder ein Kollege einen Vorschlag unterstützt. Solange dies mit Respekt, nachvollziehbaren Argumenten und der realen Möglichkeit geschieht, dass die andere Person auch ablehnen kann, sprechen wir von legitimer Überzeugung. Es findet ein Austausch statt, bei dem beide Seiten ihre Autonomie bewahren und am Ende frei entscheiden können. Sobald aber die Wirklichkeit verzerrt wird, eine Person emotional unter massiven Druck gerät oder ihre kritischen Fähigkeiten untergraben werden, überschreitet man die Linie hin zur manipulativen Kontrolle. Zur Veranschaulichung sei das Beispiel zweier Freunde genannt, die über ein Reiseziel diskutieren. In einer legitimen Überzeugung legt derjenige, der das Ziel vorschlägt, Informationen über Sehenswürdigkeiten, Kosten und Sicherheit vor, äußert seine Begeisterung und lässt der anderen Person Raum, Vor- und Nachteile abzuwägen. Auch wenn er selbst sehr überzeugt ist, akzeptiert er die Möglichkeit, keine Einigung zu erreichen. Anders verhält es sich, wenn er Sätze verwendet wie »Wenn du nicht mitkommst, warst du nie ein echter Freund« oder »Ich werde mich sehr schlecht fühlen, wenn du mich nicht begleitest«. Dann geht es nicht mehr um sachliche Gründe, sondern um emotionale Erpressung und Schuldzuweisungen. Manche Formen der Manipulation bleiben subtil, weil sie sich hinter Nähe oder vermeintlichem Opferdasein verbergen. So nutzt der emotionale Erpresser die Bindung und Fürsorge als Druckmittel, ohne dass es wie eine offene Anordnung wirkt. Typisch sind Sätze wie »Wenn du das nicht tust, enttäuschst du mich schwer«. Diese Art Aussage weckt Schuldgefühle und erschwert es, Nein zu sagen, ohne sich schlecht zu fühlen. Eine andere Variante ist die systematische Opferrolle. Man schildert das eigene Leid so, dass das Gegenüber sich genötigt sieht, nachzugeben, denn andernfalls wäre es verantwortlich für großes Unglück oder für eine tiefe Enttäuschung. Solche Dynamiken lassen wenig Spielraum für eine rationale Abwägung, weil sie auf den Gefühlen und dem Mitgefühl der Zielperson beruhen, die sich nicht als Auslöser eines vermeintlichen Leids fühlen möchte.
Besonders problematisch wird es, wenn diese Manipulation in bestimmten Beziehungen normalisiert ist. In manchen Familien wendet ein bestimmtes Mitglied regelmäßig Drama oder unterschwellige Drohungen an, um Gehorsam zu erwirken. Wenn Sätze wie »Wie kannst du mir das antun, wo ich so viel für dich geopfert habe?« als typisches Verhalten abgetan werden, fragt kaum jemand nach den schädlichen Auswirkungen. Ähnlich sieht es in Paarbeziehungen aus, wo jemand sagt, »So ist er, sie nun mal. Er, sie will alles, auf seine, ihre Art« und damit eine ungleichgewichtige Dynamik akzeptiert, die sich als Sorge oder persönlicher Stil tarnt, in Wirklichkeit aber eine verborgene Form der Kontrolle ist.
Noch gefährlicher wird es, wenn der Manipulierende vorgibt, zum Besten der anderen Person zu handeln. Dann heißt es zum Beispiel, ich zwinge dich dazu, weil es gut für dich ist. und man spielt damit auf eine versprochene Zukunft an, die das Opfer gar nicht so gewollt hat. Auch moralische Dilemmata, wenn du das nicht tust, ist dir unsere Beziehung egal, schieben dem Gegenüber die Verantwortung zu. Infolgedessen glaubt die betroffene Person, ein Nein würde das Band zwischen ihnen brechen oder sie zu einem schlechten Menschen machen. Im Berufsleben kommt es ebenfalls zu solchen verdeckten Methoden. Etwa wenn ein Chef Mitarbeiter überzeugt, mehr Arbeit zu übernehmen, indem er ihnen unterschwellig droht. Denk an deine Zukunft hier, du willst ja nicht die Chefetage enttäuschen. Oder Schuldgefühle weckt. Wenn du das nicht machst, muss das Team darunter leiden und das wird dann deine Verantwortung sein. Das hat mit kooperativer Überzeugung nichts mehr zu tun und schafft vielmehr eine Atmosphäre der Angst, in der die Autonomie des Mitarbeiters aus Angst vor Konsequenzen verschwindet. Genauso kann ein Kollege, der sich ständig als hilflos darstellt, andere zu Sonderschichten oder Mehrarbeit drängen, indem er so tut, als könne er es nicht alleine schaffen. Er verzerrt die Wirklichkeit, präsentiert sich als unfähig und bekommt so eine bevorzugte Behandlung. Sich zu fragen, was wir als normal ansehen, bedeutet auch, eigene Beziehungen kritisch zu hinterfragen. Kann ich widersprechen, ohne emotionale Strafe oder völlige Zurückweisung fürchten zu müssen? Gebe ich nur nach, um dem Unwohlsein aus dem Weg zu gehen, das der andere mir anlastet, statt abzuwägen, was ich selbst wirklich will? Höre ich logische Argumente oder geht es in Wahrheit nur um Klagen und versteckte Drohungen? Wer sich diese Fragen stellt, schärft seinen inneren Schutzschild gegen manipulative Kontrolle. Es geht nicht darum, Mitgefühl oder Emotionen abzulehnen. Sie sind ein wesentlicher Teil unserer Beziehungen. Doch wir müssen verhindern, dass unser Einfühlungsvermögen missbraucht wird, um unsere eigene Willensfreiheit zu untergraben. Ziel einer gesunden Kommunikation ist es, einen Austausch zu ermöglichen, indem beide Seiten Gehör finden und am Ende das Gefühl haben, dass ihre Würde gewahrt bleibt. Wenn wir jedoch merken, dass Diskussionen immer gleich enden, mit der Durchsetzung einer einzigen Sichtweise, der Zurückweisung unserer Argumente und der Verpflichtung, klein beizugeben, weil man uns mit Drohungen oder Schuldgefühlen in die Enge treibt, haben wir es mit Kontrolle statt mit echter Überzeugung zu tun. Dies zu erkennen fällt nicht immer leicht, vor allem nicht in Beziehungen, die von starken Emotionen oder langer Geschichte geprägt sind. Aber es ist essentiell, um die eigene seelische Gesundheit zu schützen und sich nicht auf schädliche Muster einzulassen. Tatsächlich lässt sich legitime Überzeugung als Prozess verstehen, in dem Argumente dargelegt, Gefühle berücksichtigt und die Entscheidungsfreiheit des anderen respektiert werden, ohne Zwang oder Täuschung. Manipulative Kontrolle hingegen läuft auf eine erzwungene Lösung hinaus, oft verschleiert durch übertriebene Gefühle oder moralische Appelle. Allein schon die Unterscheidung zu reflektieren und zu überlegen, ob in unseren Beziehungen Platz für ein aufrichtiges Nein bleibt, kann ein wichtiger Schritt sein, um aus manipulativen Mustern auszubrechen und die eigene Entscheidungsfreiheit zu wahren. Experimente und Geschichte der dunklen Psychologie. Im Lauf der Geschichte haben mehrere Experimente verdeutlicht, wie leicht scheinbar normale Menschen sich zu extremem oder ihren eigenen Werten widersprechendem Verhalten verleiten lassen. Zwei besonders bekannte Beispiele sind das Milgram-Experiment und das Stanford Prison-Experiment, die uns zeigen, wie anfällig der Mensch für Gehorsam und Manipulation durch Autoritäten oder soziale Kontexte ist. Das Milgram-Experiment wurde in den 1960er Jahren vom Psychologen Stanley Milgram durchgeführt. Er wollte herausfinden, wie weit eine Person bereit ist zu gehen, wenn sie von einer Autoritätsfigur angewiesen wird, moralisch fragwürdige Handlungen zu vollziehen. Dabei sollten die Versuchspersonen einem angeblichen Teilnehmer, tatsächlich ein Eingeweihter, auf Anweisung des Versuchsleiters immer stärkere Stromstöße versetzen, wenn dieser vermeintlich falsche Antworten gab. Die meisten waren bereit, trotz Protesten und gespielten Schmerzensschreien der Opferperson weiterzumachen, solange der Versuchsleiter ihre Verantwortung verkleinern oder die Gültigkeit des Experiments betonen konnte. Diese Erkenntnis demonstrierte, wie stark Autorität und ein dafür geschaffener Rahmen das moralische Urteilsvermögen überlagern können. Empathie und kritisches Denken traten in den Hintergrund, wenn die Situation Befehlsgehorsam forderte. Das Stanford Prison Experiment unter der Leitung von Philip Zimbardo im Jahr 1980 zeigte dagegen, wie schnell sich Menschen in Rollen verstricken und Machtstrukturen missbrauchen können. Freiwillige Studierende erhielten zufällig die Rolle von Wächtern oder Gefangenen in einer künstlich eingerichteten Gefängnissituation. Bereits nach kurzer Zeit verhielten sich viele Wächter autoritär, manche sogar sadistisch, während die Gefangenen sich passiv verhielten, litten und in Stress gerieten. Obwohl das Experiment vorzeitig abgebrochen wurde, war die Botschaft klar. Allein die Einteilung in ein Machtgefälle und das Tragen einer entsprechenden Uniform können genügen, um gewöhnliche Personen zu entmenschlichendem Verhalten zu bewegen. Die Kontextfaktoren fördern Fehlverhalten, das ohne diese Rollenverteilung nie aufgetreten wäre. Das Faszinierende an diesen Versuchen ist die Erkenntnis, dass selbst Menschen ohne kriminelle oder grausame Vorgeschichte unter bestimmten Bedingungen zu Misshandlungen oder blindem Gehorsam fähig sind. Damit berühren sie den Kern der sogenannten dunklen Psychologie. Es braucht nicht zwingend eine persönlichkeitsbedingte Kaltherzigkeit, damit jemand manipulierbar wird oder selbst manipulative Macht ausübt. Vielmehr genügen der passende soziale Rahmen und Anreize, damit man Dinge tut, die man für unvereinbar mit den eigenen Prinzipien gehalten hätte. Zwar richteten sich Milgram und Zimbardo spezifisch auf Autoritätsgehorsam und Rollenverhalten, doch diese Einsichten finden Resonanz in Bereichen wie Werbung, Politik und zwischenmenschlichen Beziehungen, in denen Gruppenerwartungen und Kontextvorgaben das Handeln prägen. Diese Faktoren zu begreifen, ist entscheidend, um Extreme zu vermeiden. Keine Gesellschaft ist völlig davor gefeit, dass charismatische Führungspersonen aufkommen oder Systeme entstehen, die irrationalen Gehorsam belohnen. Genauso wenig kann man ausschließen, in eine Position zu geraten, in der man das Gefühl hat, zum Handeln mit zweifelhaftem moralischem Inhalt ermächtigt zu sein. Den Fehler zu begehen, nur die anderen für anfällig zu halten, wäre fatal. Beide Experimente zeigen gerade, dass ganz normale Menschen in destruktive oder unethische Verhaltensmuster verfallen können, wenn der situative Druck groß genug ist. Auf persönlicher Ebene sensibilisieren uns diese Untersuchungen dafür, rechtzeitig zu erkennen, wenn eine Autorität oder ein Umfeld uns zu Taten zu drängen versucht, die unseren Wertvorstellungen widersprechen, damit wir eingreifen oder uns distanzieren können, bevor wir unsere moralische Integrität gefährden. Im Alltag wird man üblicherweise nicht vor die Wahl gestellt, Elektroschocks zu verteilen oder Gefängniswärter zu spielen. Doch die Lektionen von Milgram und Zimbardo erinnern uns daran, dass Manipulation und unkritischer Gehorsam in vielen Situationen lauern können, sei es im Berufsleben, in der Familie oder im Freundeskreis. Ein Chef etwa, der ein Klima starker Konkurrenz fördert und Aggressivität honoriert, kann Mitarbeiter verleiten, sich auf schlechte Praktiken einzulassen, die sie sonst nie befürworten würden. Auch wenn eine Gruppe sich auf Hassparolen einigt, kann das, was anfangs die meisten noch für inakzeptabel hielten, plötzlich als normal erscheinen. Solche Prozesse führen später oft zu kollektivem Bedauern. Wer jedoch um die psychologischen Hintergründe weiß, ist sensibler dafür, wann ein Umfeld die eigene Empathie und Kritikbereitschaft auszuschalten droht, egal ob mit Uniform oder ohne. So lässt sich eine innere Alarmanlage aktivieren, die uns davon abhält, unsere Grenzen zu überschreiten und andere zu verletzen. Erkennen und Umgang mit Manipulation. Zu bemerken, dass jemand unangebrachten oder täuschenden Einfluss auf uns ausübt, ist oft schwierig, besonders wenn wir der betreffenden Person vertrauen oder in einem Umfeld leben, das ihr Verhalten normalisiert. Dennoch gibt es Anzeichen, die auf Manipulation hindeuten und zugleich Strategien, um unsere Autonomie zu wahren. Der erste Schritt ist das Bewusstsein dafür, dass Manipulation in vielen Formen auftreten kann, von ausdrücklich aggressiven Forderungen bis hin zu scheinbar mitfühlenden emotionalen Manövern, die jedoch auf die Ausschaltung unseres eigenen Willens abzielen. Ein häufiges Warnsignal für Manipulation sind plötzliche Veränderungen in der Argumentation oder Erzählweise, die der Manipulierende verwendet. Mitunter wird zunächst betont, etwas geschehe zu unserem Besten, doch sobald wir nicht zustimmen, folgen Vorwürfe des Egoismus. Diese Widersprüche sorgen für Verwirrung bei der Zielperson, die keinen fixen Diskussionspunkt mehr findet, um Gegenargumente anzubringen. Hinzu kommt, dass der Manipulierende, wenn er sein Ziel nicht erreicht, rasch zwischen freundlichem Ton und Ärger oder Opferhaltung wechselt. Phrasen wie »Ich dachte, ich wäre dir wichtig, aber offensichtlich nicht« oder »Wenn du mir jetzt nicht hilfst, brauchst du in Zukunft nichts mehr von mir zu verlangen« sind verbreitet und zielen auf emotionale Erpressung, die jeden echten Dialog unterbindet. Ein zweiter wichtiger Punkt ist das Erkennen eines übermäßigen Zeitdrucks, der uns zu sofortigen Entscheidungen drängt, ohne dass wir in Ruhe nachdenken oder uns beraten könnten. Zeitknappheit fungiert hier als Kontrollinstrument. Wer nicht die Möglichkeit hat, die vorgeschlagene Option kritisch zu durchdenken oder Alternativen zu prüfen, handelt impulsiv, oft nur, um einem drohenden Konflikt auszuweichen. Typisches Beispiel sind einmalige Sonderangebote, die den Käufer davon abhalten sollen, Preise zu vergleichen oder andere Meinungen einzuholen. Übertragen auf persönliche Beziehungen fordert jemand sofortige Zusage und reagiert wütend, wenn wir uns Bedenkzeit erbitten, dann nimmt er uns die Freiheit, unbeeinflusst zu entscheiden. Ebenso sollten wir auf permanente Schuldzuweisungen achten. Der Manipulierende versucht, uns glauben zu machen, dass wir mit unserer Weigerung, seinen Wünschen nachzukommen, unersetzlichen Schaden anrichten oder die Beziehung ruinieren. Aussagen wie »Wenn du das nicht tust, enttäuschst du mich zutiefst« oder »Du bist schuld daran, dass alles schief läuft« sollen ein Verantwortungsgefühl hervorrufen, das in Wirklichkeit gar nicht unserer Verantwortung entspricht. So wird die Zielperson in ein Schuldgefühl gedrängt, das sie letztlich zum Einlenken bewegt, nicht weil sie überzeugt ist, sondern um die ihr aufgeladene Last loszuwerden. In solchen Situationen ist assertive Kommunikation ein zentrales Mittel zur Verteidigung. Assertiv zu sein bedeutet, Gefühle und Gedanken klar und respektvoll zu äußern und feste Grenzen zu ziehen, sobald wir unser Selbstbestimmungsrecht bedroht sehen. Beharrt jemand zum Beispiel darauf, dass wir unsere Pläne ändern, könnten wir sagen, ich verstehe, was du willst, aber meine Prioritäten liegen im Moment woanders. Ich respektiere deine Meinung, erwarte aber dasselbe für meine Entscheidung. So begegnen wir dem Gegenüber ohne Beleidigungen, betonen aber, dass wir die dargelegten Argumente durchaus geprüft haben und dennoch zu einem anderen Entschluss kommen. Assertivität vermeidet sowohl Passivität, also schweigsames Nachgeben, als auch Aggressivität, die das Verhältnis unnötig belasten würde. Die Unterstützung Dritter ist ebenfalls ein Schutzfaktor gegen Manipulation. Vertraute Freunde, Familienmitglieder oder auch verlässliche Kollegen können eine Situation bewerten, ohne selbst emotional verstrickt zu sein. Sie erkennen mit klarem Blick, ob die Beziehung oder Dynamik missbräuchliche Züge zeigt. Darüber hinaus stärkt ihr Beistand das Gefühl von Sicherheit und Selbstvertrauen, das es braucht, um den manipulativen Aussagen wie »Nur du liegst falsch« zu widerstehen. In Fällen, in denen seelischer Missbrauch bereits weit fortgeschritten ist, etwa wenn Erpressung zum Alltag gehört, es zu permanenten Demütigungen kommt oder sich bei der betroffenen Person dauerhafter Stress, Angst oder sogar Depression manifestieren, kann es notwendig sein, professionelle Hilfe in Anspruch zu nehmen. Ein Psychologe oder Therapeut, der auf toxische Beziehungen oder Co-Abhängigkeiten spezialisiert ist, kann konkret zeigen, wie sich manipulative Denk- und Verhaltensmuster auflösen lassen. Im Rahmen einer Therapie lernt die betroffene Person, Muster zu erkennen, ihr Selbstwertgefühl wieder aufzubauen und Schritte zu unternehmen, um sich von der beherrschenden Einflussnahme zu befreien. Handelt es sich um eine nahestehende Person, Partner, Verwandter, kann der Fachmann auch Familien- oder Paartherapien vorschlagen, sofern der Manipulierende bereit ist, das Problem einzugestehen und mitzuarbeiten. Eine Veränderung solcher Dynamiken geschieht selten über Nacht. Oft hat die betroffene Person über einen längeren Zeitraum hinweg Manipulation erlitten, was das eigene Selbstvertrauen schrittweise ausgehöhlt hat. Daher sind das frühzeitige Erkennen der Warnsignale, die Einforderung von Bedenkzeit und die Rücksprache mit Vertrauenspersonen entscheidende Schritte zum Schutz der eigenen Integrität. Steckt man bereits tief in manipulativen Strukturen, erleichtert die Hilfe eines Fachmanns oft den Ausstieg erheblich, denn so lässt sich das Urteilsvermögen stärken und lassen sich Entscheidungen treffen, die frei sind von Angst, Schuldzuweisungen oder verdrehter Darstellung der Realität. Der Weg zur Besserung erfordert Konsequenz und die richtigen Unterstützer, führt aber letztlich dazu, die eigene Entscheidungsfreiheit zurückzugewinnen und sich nicht länger in destruktiven Beziehungen oder Umgebungen gefangen zu sehen. Ethische Reflexion und Selbsterkenntnis. Wie weit können wir sagen, dass alle Menschen in mehr oder weniger starkem Ausmaß irgendeine Form von Kontrolle oder Manipulation in unseren alltäglichen Beziehungen ausüben? Diese Frage kann Unbehagen hervorrufen, besonders wenn man selbst bereits in der Opferrolle emotionalen Missbrauchs oder Erpressung erlebt hat. Dennoch ist es wichtig, sie zu stellen, um zu erkennen, dass die dunkle Psychologie keineswegs nur einigen wenigen Personen mit stark ausgeprägten negativen Eigenschaften vorbehalten ist. Auf subtilere Weise könnte jeder von uns in Momenten der Angst vor Verlust, bei intensiven Wünschen oder wenn wir unsere Unsicherheit nicht anders zu bewältigen wissen, versucht sein, manipulative Taktiken anzuwenden. Ein häufiges Beispiel dafür findet sich in der Familie. Sätze wie »Wie kannst du mir das antun, nach allem, was ich für dich getan habe?« oder »Wenn du meine Erwartungen nicht erfüllst, enttäuschst du mich sehr« können zum täglichen Umgangston werden. Obwohl sie nicht besonders aggressiv klingen, basieren sie auf emotionaler Erpressung, welche die Handlungsfreiheit des anderen beschneidet. Ähnlich ist es in Partnerschaften, wo zur Durchsetzung eines Plans oder einer Veränderung anstelle offener Gespräche oft Vorwürfe oder eine Opferrolle eingesetzt werden. Wir halten derlei Praktiken mitunter für normal, doch sie sind Ausdruck des Wunsches, Kontrolle zu erlangen. Das Bewusstsein hierfür soll niemandem eine generelle Mitschuld an Manipulation zuschreiben, sondern eher verdeutlichen, wie nah dieses Verhalten liegt, wenn wir unsere Interessen durchsetzen oder Ängste bewältigen wollen. Wer einmal verstanden hat, wie Manipulation funktioniert, sieht sich zugleich mit der Frage nach verantwortlichem und ethischem Handeln konfrontiert. Es ist nicht grundsätzlich schlecht, kognitive Verzerrungen zu kennen, emotionale Schwachstellen anderer zu begreifen oder Druckmittel zu erkennen. Kritisch wird es dann, wenn wir dieses Wissen nutzen, um andere mit Täuschungen, Schuldzuweisungen oder verdeckten Drohungen zu Handlungen zu zwingen, die sie eigentlich nicht wollen. Das Verständnis menschlicher Psychologie kann zerstörerisch wirken, wenn es zur Unterwerfung der Autonomie anderer eingesetzt wird. Selbst ohne bewusste Schädigungsabsicht verfallen wir mitunter in Verhaltensmuster, die das Selbstwertgefühl unseres Gegenübers Stück für Stück aushöhlen. Genau deshalb verlangt ethische Reflexion, innezuhalten, bevor wir einen kalkulierten Kommentar abgeben, der Unsicherheit weckt, oder eine Strategie aushecken, um jemanden zu etwas zu drängen, das er nicht wirklich möchte. Ein Schlüsselfaktor, um solche Kenntnisse konstruktiv zu nutzen, ist Empathie. Wer empathisch ist, schenkt den Gefühlen und Bedürfnissen anderer echte Beachtung. Selbst wenn man versuchen möchte, den anderen zu überzeugen, geschieht dies unter Wahrung seiner Grenzen und mit der Offenheit, dass er sich letztlich anders entscheiden kann. Hier geht es nicht darum, eine Diskussion auf Biegen und Brechen zu gewinnen, sondern darum, seine Sichtweisen auszutauschen und einen Kompromiss in Freiheit zu finden. Mangelt es an Empathie, betrachten wir andere Personen leicht als austauschbare Figuren auf unserem strategischen Spielfeld. Und dann wird das Wissen über dunkle Psychologie zur Waffe, mit der man Druck oder Täuschung ausübt. Daneben spielt die Verantwortung eine zentrale Rolle. Verantwortung zu übernehmen bedeutet, sich über die Konsequenzen des eigenen Tuns im Klaren zu sein, ebenso über die Methoden, die wir anwenden, um unsere Ziele zu erreichen. Wenn wir feststellen, dass wir die Gefühle eines nahestehenden Menschen ausnutzen oder seine Wahrnehmung der Realität manipulieren, nur um unser Vorhaben durchzusetzen, sollten wir uns fragen, ob das Ergebnis den daraus folgenden Schaden an der Beziehung oder der seelischen Gesundheit des Betroffenen wirklich rechtfertigt. Verantwortung bedeutet auch, den eigenen Handlungen Einhalt zu gebieten, sobald wir erkennen, dass wir mit manipulativen Techniken die Würde und Freiheit anderer verletzen. Auf der anderen Seite fordert uns Selbsterkenntnis dazu auf, über die Wurzeln unserer Absichten nachzudenken. Warum verspüren wir den Drang, zu manipulieren oder zu kontrollieren? Welche Ängste, Unsicherheiten oder familiären Prägungen stecken dahinter, wenn wir auf diese Taktiken zurückgreifen? Manchmal haben wir in unserer Kindheit oder Jugend gesehen, wie Autoritätspersonen Schuldgefühle oder Opferrollen benutzten, um ihren Willen durchzusetzen. Und nun wiederholen wir dieses Muster unbewusst, wenn wir uns verwundbar fühlen. Durch das Hinterfragen unserer Motive lassen sich solche Kreisläufe durchbrechen, sodass wir lernen, offener und konstruktiver zu kommunizieren. Sich näher mit diesen Themen zu beschäftigen heißt, die dunkle Psychologie nicht nur als Werkzeug zu betrachten, mit dem sich andere oder wir selbst zu Opfern stempeln lassen, sondern als Fenster zur Komplexität menschlicher Beziehungen. Das Streben nach Kontrolle oder das Sicherheitsbedürfnis können uns zu Argumentationsweisen führen, die harmlos scheinen, im Extrem jedoch missbräuchlich werden können. Dank wachsender Selbstbeobachtung und Achtsamkeit lassen sich eigene manipulative Tendenzen eher eindämmen, während wir gleichzeitig mehr Verständnis dafür entwickeln, dass manche Menschen aus Furcht oder Unwissenheit verletzend handeln. Diese Erkenntnis bedeutet nicht, ihr Verhalten gutzuheißen, doch es macht uns einfühlsamer für die Umstände, die dazu führen. In diesem Prozess sind Empathie, Verantwortung und Selbsterkenntnis die Grundpfeiler für ausgeglichenere, freiere Beziehungen, bei denen Einflussnahme nicht mit erzwungener Unterordnung verwechselt wird und Überzeugung sich nicht in Manipulation verwandelt. Ebenso versetzt es uns in die Lage, Praktiken in Frage zu stellen, die man in manchen Berufs- oder Lebensbereichen als effektiv betrachtet, ohne ihre Auswirkungen auf die emotionale Integrität der Betroffenen zu berücksichtigen. Wenn wir beschließen, unser Wissen um das menschliche Denken ethisch einzusetzen, schaffen wir ein Umfeld, in dem sich unser Umgang an Aufrichtigkeit und Respekt orientiert und in dem die Versuchung, andere zu kontrollieren, gar nicht erst als normal empfunden wird.